Herr Dr. Schmalenbach, Sie haben jetzt etwa 90 Patienten, Covid-Patienten bei sich behandelt. Sind das immer schwere Verläufe gewesen?
Nein, nicht nur. Also schwer ist dann auch immer die Definition, also von der schweren Beeinträchtigung, also ob sie intensivpflichtig wurden, also im Rahmen der Corona-Infektion, wie die Verläufe in den Krankenhäusern gewesen sind, ob es noch Komplikationen gab mit der Atmung, zusätzliche Infektionen beispielsweise. Diese Verläufe sehen wir sehr oft, die Patienten, die das eben durchgemacht haben. Wir haben aber auch Patienten, wo wir dann in den Berichten lesen, sag mal, milde verlaufende Erkrankung, die aber dann sehr wohl auch noch Beeinträchtigungen im Verlauf zeigen und sich eben noch nicht richtig fit fühlen, wo man jetzt sagen muss, es sind wahrscheinlich nicht schwer verlaufende Infektionen gewesen, wo aber trotzdem am Ende eine Beeinträchtigung geblieben ist.
Wie viele Covid-Patienten würden Sie sagen, erleiden generell solche Folgeschäden? Also kann man pauschal sagen, jeder so und so vielte kommt nach einer Ansteckung in eine Klinik wie die Ihre?
Das ist für mich sehr schwer zu beurteilen, also weil wir natürlich immer die Anmeldungen bekommen aus den Krankenhäusern oder eben nach Entlassung. Manchmal stellt sich auch erst später raus, dass noch Beeinträchtigungen, also nach Entlassung aus dem Krankenhaus übrig geblieben sind. Dass die Hausärzte sagen, wir gucken mal, ob da nicht doch was durch eine Reha zu erreichen ist, sodass wir jetzt nicht die Zahlen sehen, also wie viele Patienten sind wirklich insgesamt sozusagen von der Gesamtmenge, die im Krankenhaus, von der Gesamtpatientenzahl, die im Krankenhaus behandelt wurden. Da kenne ich halt nur die Zahlen, die auch so eben veröffentlicht werden, also wie viele Patienten wirklich symptomlos, symptomarm sind und wie viele dann wirklich ins Krankenhaus müssen und dann wiederum leider einen schweren Verlauf erleiden. Wenn Sie nach meiner Einschätzung fragen, wie viele Krankenhausbehandlungspflichtige wirklich in die Reha danach gehen, dann würde ich vielleicht schätzen, dass es ein Drittel vielleicht der Patienten ist, die im Krankenhaus gewesen ist.
Wobei Sie auch sagten, dass auch Patienten mit einem leichten Verlauf betroffen sein können.
Ganz genau. Also es ist nicht unbedingt immer die Situation, dass eine stationäre Behandlung vorausgegangen ist. Auch das haben wir schon gesehen, dass Patienten einen Infekt hatten, gar nicht oder vielleicht nur einen Tag im Krankenhaus gewesen sind, aber dann sehr wohl im Verlauf merken, also ich werde nicht ganz fit und dann ist dann im Verlauf mit dem Hausarzt, vielleicht einem Facharzt zusammen überlegt wird, also dass eine Reha veranlasst wird.
Jetzt gibt es einen Begriff für viele Beschwerden, das Post-Covid-Syndrom. Was ist das und was kann das alles sein?
Also das Post-Covid-Syndrom, das umfasst mittlerweile eine ganze Reihe von Symptomen. Ich wage mal zu behaupten, dass diese Reihe noch nicht vollständig ist. Was auf jeden Fall dazugehört, das ist eben die anhaltende Luftnot. Also durch die Schwere der Erkrankung, die wird oftmals wirklich dadurch so ausgeprägt, dass die Lungen betroffen sind. Dass man eben beidseitige Lungenentzündungen hat. Die Bilder sind ja auch häufig in den Medien verbreitet worden. Dass es eben zu verbleibender Luftnot leider kommt. Es kommt aber auch darüber hinaus zu weiteren Organbeteiligungen. Es ist eben nicht nur die Erkrankung der Lungen. Es ist eben sehr wohl auch die Erkrankung weiterer Organe, unter anderem des Gehirns, der Nerven. Deswegen sehr häufig eben auch Schäden im Verlauf, Schmerzen der Nerven, der Muskulatur bis hin zu Lähmungen, die verbleiben. Es sind aber auch Entzündungen der Gefäße. Es sind sowohl auch Beteiligte, die Nieren können beteiligt sein. Letztendlich, was so ein bisschen in den Vordergrund jetzt auch gerückt ist oder in den Fokus, das ist so die anhaltende Abgeschlagenheit, die jetzt unter Post-Covid-Syndrom mit aufgelistet werden. Das ist dieses Chronik-Fatigue-Syndrom. Es ist richtig, dass man, also wir lernen ja alle durch die Pandemie. Es ist eine mal schockierend verlaufende Erkrankung, eine Pandemie, die durch die ganze Welt geht und es fällt eben auf, dass schwere Verläufe dabei sind. Und natürlich sammelt man das Wissen und man hat dann doch relativ frühzeitig festgestellt, dass jemand, der durch das Coronavirus schwer erkrankt ist, eben nicht danach wieder voll ins Leben zurück kann. Und man hat dann festgestellt, also es sind nicht nur die Lungen, die krank sind, es sind weitere Organsysteme betroffen. Und es ist ja richtig, dass man das dann auch dieser Erkrankung zuordnet. Also unter Post-Covid-Syndrom, dass man dieses Wissen weitergibt und sagt, es nicht nur darauf ist zu achten, sondern es sind auch weitere Folgesituationen zu erwarten, auf die man reagieren muss. Das ist sicherlich richtig. Dass das jetzt aber so eine ganz ungewohnte Situation ist, also das ist so das, was mich etwas irritiert. Also es ist eben auch richtig, dass man, wenn man eine schwere Lungenentzündung hat, wenn man beatmet worden ist, die jetzt mit Coronavirus nichts zu tun hat, dann hat man eigentlich auch ähnliche Symptome zum Teil. Und das fällt dann eben nicht unter Post-Covid-Syndrom. Es ist eben auch nach einer Covid-19-Pneumonie. Also ich habe nichts dagegen, gegen den Begriff, eben, dass man darunter sammelt und guckt, also wie kann ich dem Patienten, wenn er diesen schweren Verlauf hatte, gerecht werden. Das hat ja seine Berechtigung. Aber man sollte eben auch wissen, dass diese Symptome alle nicht neu sind und eigentlich sehr häufig zu erwarten sind, leider.
Ich habe von Studien gelesen, die gezeigt haben, dass auch Kinder, die einen symptomfreien Verlauf hatten, schwere Folgeschäden erleiden können. Was wissen Sie darüber?
Genau, also das ist eben das, was ich eingangs auch schon mal sagte, also wo Sie fragten, also wie viele Patienten kommen denn zu Ihnen in die Reha? Es ist eben nicht nur so, dass man nach schwer durchlaufender Erkrankung, dass die Patienten jetzt zu uns kommen, sondern es sind eben sehr milde Verläufe, mitunter eben auch gar nicht bemerkte Infektionen und da hat sich eben doch was abgespielt im Körper, beispielsweise eine Gefäßentzündung, wie auch immer, Erkrankungen der Nieren. Und das ist leider das, was wir auch beobachten. Ja? Also jetzt hier nicht speziell bei uns in der Reha natürlich, wir haben keine Kinder, aber das ist so genau, wie Sie es sagen. Ja?
Würden Sie sagen, gibt es Stand jetzt überhaupt geheilte Patienten?
Das glaube ich schon, dass es Patienten gibt, auch wenn die einen schweren Verlauf hatten, dass die danach sich nicht mehr beeinträchtigt fühlen, das gibt es mit Sicherheit, ja.
Was sind denn die häufigsten Folgeschäden, die Ihnen begegnen bei Ihren Patienten? Sind das Lungenschäden, Nervenschäden, Herzschäden?
Also wir haben ja unsere Fachrichtung hier in der Reha in Eckenhagen, das ist ja die Pneumologie, die ich leite, also die Lungenheilkunde. Deswegen haben wir natürlich sehr viele Patienten, die eben nach schwerer Pneumonie zu uns kommen. Wir haben die Fachrichtung der Neurologie. Und das sind aber auch meines Wissens, also ist nicht nur bei uns dann gehäuft, sondern das ist eben auch häufig diese Kombination an anhaltender Beeinträchtigung durch Luftnot, also durch die Lungenveränderung, aber auch durch die Schwäche der Atemmuskulatur nach Beatmung. Das ist sehr häufig ein Problem, dass es da durch intensives Training eben den Ansatz gibt, da auch zu helfen. Es ist darüber hinaus aber auch das, was wir beobachten, dass also Schäden an den Nerven und der Muskulatur bestehen. Und das ist eben, drückt sich durch Schmerzen oder auch bis hin zu Lähmungen aus, dass da die Patienten doch sehr, sehr beeinträchtigt sind. Und das oftmals auch begleitet durch diese neue Situation, durch eben Ängste, die die Patienten haben, durch die neue Lebenssituation auch, dann natürlich in der Situation unklar ist, also was bleibt bestehen, also was kann ich noch erreichen wieder, um wieder möglichst in mein altes Leben zurückzukommen.
Nun bekommt man in den Medien häufiger mal Patienten gezeigt, die an Atemproblemen leiden und keine Treppe mehr hochkommen. Dazu hat man also so im Ansatz eine Vorstellung. Wie ist das bei dem Erschöpfungssyndrom, von dem Sie gesprochen haben? Wie äußert sich das?
Das ist dann eher so diese, also die bleierne Schwere, die die Patienten dann so klassischerweise beschreiben. Das ist wirklich die Situation wohl, dass man es kaum schafft, sich zu motivieren, das, was eigentlich ansteht, zu schaffen. Also sich dazu aufzuraffen, weil man nicht erkennt, dass man das wirklich bewältigen kann. Und das sind dann Situationen, die unseren normalen Alltag eigentlich ausmachen, dass man davor eigentlich schon zurückschreckt, weil man sich das nicht zutraut.
Weil man es sich nicht zutraut oder weil man es auch wirklich nicht schaffen würde?
Das ist eben, also wenn noch beispielsweise die Luftnot dazukommt, dann ist es, sag mal, so natürlich in irgendeiner Form auch objektivierbar, dass man eben durch, also wir sind ja eine pneumologische Reha und wir können ja die Lungenfunktion messen, auch eben unter Belastung gucken, was ist möglich, wie ist da die Einschränkung durch die Atmung, durch die Lungen. Und diese chronische anhaltende Müdigkeit, also dieses Chronik-Fatigue, die zeichnet sich eben dadurch aus, dass es objektivierbar durch Messungen eigentlich nicht rauszukriegen ist, sage ich jetzt als Internist und Lungenfacharzt. Also das ist dann ein Krankheitsbild, wo dann eher ein Psychosomatiker oder ein Psychiater vielleicht Möglichkeiten hat, das etwas, sag mal, genauer zu erfassen und auch das zu graduieren. Aber das ist, sag mal, durch die normalen Messungen eigentlich nicht zu erfassen. Und das ist dann auch oftmals die Schwierigkeit und die Herausforderung, da den Patienten gerecht zu werden.
Und bleiben solche Symptome oder wird das irgendwann besser?
Das ist schwierig einzuschätzen und wahrscheinlich auch sehr individuell. Die Verläufe, die werden da relativ unterschiedlich auch sein.
Welche Erkenntnisse gibt es dazu generell über solche Folgeschäden und ihre Dauer?
Also man hat, wie bei allen schweren Krankheitsverläufen, man hat nie, sag mal, die Gewissheit oder man hat kein Vorbild, an dem man sich orientieren kann, wie es ausgehen wird. Es ist letztendlich immer der individuelle Versuch, das Beste zu erreichen für jeden Patienten. Und das ist auch natürlich das Ziel und aber auch der Anspruch in einer Reha. Und das machen eben Reha-Einrichtungen auch aus. Das ist eben die Aufgabe von uns ist, in der Reha zu erkennen, welches Problem steht im Vordergrund, welche Probleme bestehen aber gleichzeitig auch, um hier dem Patienten individuell helfen zu können. Und das ist die Aufgabe, wenn Patienten kommen, dass man das mit den Patienten bespricht, also was den Ausgangszustand sozusagen, einschließlich aber auch der psychischen Situation, das gefragt wird, also welche Ängste bestehen, dass man dann in der Reha dann doch einige Tage Zeit hat dafür, das mit dem Patienten anzugehen, also durch einen individuell erstellten Plan, ein Trainingsprogramm zu erstellen, gegebenenfalls eben jetzt in der Pneumologie auch ergänzt um die neurologische Einschätzung und Übungen, die in der Neurologie üblich sind, anzuwenden, die Therapien, einschließlich aber auch einer neurologischen Einschätzung. Viele Patienten berichten eben nach langen Krankheitsverläufen eben diese Ängste, aber auch Konzentrationsstörungen beispielsweise. Auch da gibt es ja Möglichkeiten zu helfen und da gegebenenfalls durch Therapien die Gedächtnisleistung nochmal wieder zu unterstützen.
Jetzt wird immer davon gesprochen, wie die Situation auf den Intensivstationen ist. Inwieweit ist Deutschland auf die Nachbehandlung solcher Erkrankungen vorbereitet? Wie viele Kliniken dieser Art gibt es?
Ja, also das Gesundheitssystem in Deutschland, denke ich, ist insgesamt sehr gut aufgestellt. Also wir haben ja die Möglichkeiten dadurch, dass Intensivbetten viele in Deutschland verfügbar sind. Also das unterscheidet uns ja wirklich von vielen Nachbarländern. Gerade wenn man sich überlegt, dass es ja vor gar nicht langer Zeit mal eine Studie gab, die Bertelsmann-Studie, die postuliert hat, dass es eigentlich viel zu viele Krankenhausbetten gäbe. Da hat man doch in den letzten Wochen irgendwie festgestellt, dass diese Einschätzung vielleicht nicht so ganz richtig war. Gerade im Vergleich auch mit unseren holländischen Nachbarn, die man dann gerne als Vorbild genommen hat, also sag ich mal, diese Einschätzung, die habe ich jetzt die letzten Wochen nicht mehr gehört. Das andere ist, also dass es in Deutschland überhaupt Reha-Kliniken gibt, ist jetzt natürlich auch schon mal eine sehr gute Möglichkeit, Patienten abzuholen sozusagen nach akut stationären Aufenthalten. Und auch diese Möglichkeit ist natürlich jetzt, sag mal, gesehen, so global betrachtet, nicht weit verbreitet, sodass wir in Deutschland da wirklich eine sehr gute Möglichkeit haben, eben nach akut überstandenen Erkrankungen noch die Patienten zu unterstützen, dass sie eben auch wieder in den Alltag zurückfinden können.
Wie lange bleiben Covid-Patienten bei Ihnen in der Nachbehandlung?
Also so die normale Reha, die wird immer für 3 Wochen zunächst geplant. Und dann kann individuell mit dem Patienten überlegt werden, also welche Fortschritte auch erzielt worden sind. Und dann kann man eben schauen, ob noch eine Verlängerung sinnvoll wäre. Und das wird dann mit den Kassen sozusagen besprochen. Oder dann schaut man, ob das erst sinnvoll ist und dann, ob es eben finanziert wird.
Dann sind die Plätze aber schon irgendwann begrenzt.
Also sicherlich, es ist eine gewisse Anzahl an Reha-Betten insgesamt verfügbar. Wir haben hier eine mal sehr günstige Kombination bei uns in Eckenhagen, dass wir eben die Kombination aus der neurologischen Reha haben, aus der pneumologischen Reha und wir dann jetzt gerade dabei sind, auch eine psychosomatische Fachabteilung noch zu ergänzen, beziehungsweise schon mehr als ergänzen, dass die Kollegin die zurzeit aufbaut, diese Fachrichtung, sodass wir da auch, also in die leider zu erwartende hohe Zahl für die Patienten, dass wir da mal alle wichtigen Fachrichtungen wirklich vorhalten, weil gerade in der Psychosomatik natürlich auch nochmal Patienten bei dem Weg zurück in den Alltag sicherlich nochmal geholfen werden kann. Und das also halten wir für, also da bin ich froh drüber, das ist dann wirklich eine sinnvolle Ergänzung.
Gab es Patienten, die erzählt haben, dass sie das Virus vor ihrer Erkrankung nicht so ernst genommen haben?
Also das hat mir persönlich keiner von meinen Patienten gesagt. Wobei ich aber auch, also nicht danach sehr gezielt gefragt habe, dass mir auch gar nicht zusteht, weil ich arbeite mit den Patienten, dass sie eben wieder zurückkommen ins Leben und da ist es nicht meine Aufgabe zu prüfen, ob das vielleicht insgesamt die Erkrankung vermeidbar gewesen wäre.
Wie gehen Sie selbst privat mit Corona um? Sind Sie vorsichtiger als Ihr Bekanntenkreis oder zum Beispiel Ihre Nachbarn? Und geben Sie Ihre Erfahrungen im privaten Kreis weiter?
Also ich bin sehr vorsichtig im Alltag und kann das auch so für meine Familie sagen, dass wir da uns sehr in Acht nehmen. Also wir haben Kinder auch, Jugendliche, die das auch sehr frühzeitig verstanden haben, auch ohne mein Einwirken, und die sich auch sehr daran halten, muss ich sagen. Also da habe ich auch wirklich eine Hochachtung vor. Und ich kann das auch nur schwer nachvollziehen oder schwer ertragen, wenn da so der Versuch zwischenzeitlich mal in den Medien für mich absehbar war, dass man das so mal gewissen Personengruppen zuordnen wollte, wer nun sich an diese Vorgaben hält, die alle sinnvoll sind und wer nicht. Dass man da so auch so ein bisschen versucht hat, das Jugendlichen abzusprechen, dass da die Möglichkeit besteht, das richtig zu verstehen oder danach zu leben. Da muss ich sagen, aus meinem persönlichen Umfeld kann ich das nicht bestätigen. Natürlich habe ich mitunter den Eindruck, dass es meinen Mitmenschen mitunter nicht so leicht fällt, sich dran zu halten. Aber so ganz insgesamt muss ich sagen, über die letzten Monate, wie ich das so einschätze, finde ich schon, dass wir als Bevölkerung, wir als Oberberger das eigentlich ganz gut bis jetzt machen konnten, mit natürlich den Ausnahmen.
Es gibt Forderungen aus der Politik und auch aus Teilen der Wissenschaft, dass man besonders die Risikogruppen schützen soll, damit die anderen noch möglichst normal weiterleben können. Ich nehme an, von solchen Forderungen halten Sie nicht allzu viel.
Natürlich gibt es Menschen, die, das hat sich auch immer weiter rauskristallisiert, also ab gerade das Alter ist also so das Haupt, ist der Hauptrisikofaktor. Aber das kann jetzt natürlich nicht dazu führen, dass man sagt, man sperrt Menschen über wie auch immer so und so viele Jahren ein und der Rest, der kann dann machen, was er will. Auf keinen Fall. Das darf nicht so sein. Es muss so bleiben, dass das uns alle betrifft in der Bevölkerung und dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten, dass das irgendwie überwunden wird, diese schwierige Zeit.
Aber auch gerade Sie sind doch jemand, der weiß, dass es die Risikogruppe nicht gibt.
Natürlich ist es so, dass wir alle mit dem Risiko leben. Wir alle können uns anstecken und wir alle können auch unabhängig von unseren Erkrankungen, die wir haben, von unserem Alter, können uns anstecken, können das Virus weitertragen und wir alle können auch erkranken. Das ist eine Situation, eine Wahrheit, die einige Menschen für sich scheinbar ausblenden können. Aber statistisch gesehen ist es schon so, dass es, also je älter ein Mensch ist, desto höher ist das Risiko, dass er einen schweren Verlauf der Erkrankung durchmacht. Aber das ist natürlich mitnichten eine Garantie dafür, dass jemand, der jünger ist und sich mit dem Virus ansteckt, da heillos, also gesund draus hervorgeht. Also diese Garantie, die gibt einem nun mal keiner.
Das heißt, unter Ihren etwa 90 Patienten waren auch jüngere Patienten?
Selbstverständlich. Also vom Alter her ist es schon so, dass die meisten Patienten sind über 60 Jahre alt. Wir haben aber auch Patienten, die also Mitte 40 waren. Eine Patientin, die ist knapp über 30. Das sind so auch Patienten, die wir immer wieder haben und die mitunter auch eben lang beatmet werden mussten. Auch die jungen Patienten, die Lagerungsschäden durch eben die notwendig gewordene Beatmung dann davongetragen haben. Also das ist, man sollte es sich klar machen, also auch wenn man jünger ist und vielleicht so nicht in die Risikogruppe reinfällt, die Garantie, dass man nicht erkrankt, dass man niemand anders ansteckt und dass man selbst auch letztlich einen schweren Verlauf durchmacht, diese Garantie, die gibt es nicht.
Herr Dr. Schmalenbach, vielen Dank für dieses Gespräch.